Grüß Gott und hallo zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Ganz herzlich grüße ich Sie. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute geht es in der Kurs Null Sendung wieder um das Beten. Genauer gesagt, es geht um die Grundgebete des Betens. Aus Oberwiesenacker ist uns Pfarrer Helmut Schneider zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Martin und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria.
Herr Pfarrer Schneider, welches Grundgebet gibt es denn oder wie viele Grundgebete gibt es denn?
Ja, wir haben ja in den letzten Sendungen schon einige Grundgebete besprochen, wie zum Beispiel das Gegrüßet seist du Maria oder auch als Ave Maria bekannt, dass der Herr sei mit euch und verschiedene Grundgebete, die uns helfen. Aber eines der wichtigsten Grundgebete neben dem Glaubensbekenntnis ist natürlich das Vaterunser. Und das Vaterunser war ja in der ersten Folge durchgesprochen, als die Gott bitten, also als Bitten an Gott und Bitten, die für den Menschen sind. Und wir wollen uns heute mit den weiteren vier Bitten, wir sind gekommen, bis dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber in diesem Grundgebet Jesu gibt es ja noch andere Bitten, die das Menschsein betreffen. Und wir beten ja das Vaterunser regelmäßig und es tut es eigentlich jeder, dass er das betet zu verschiedensten Gelegenheiten, auch wenn man der Kirche jetzt nicht so besonders nahe steht, ist man vielleicht mal bei einer Beerdigung dabei oder ist bei einem Totenrosenkranz und immer wieder kommt dieses Grundgebet ja vor. Also ich würde schon sagen, das gehört schon zu unserer Welt und zum Alltag.
Bevor wir einsteigen mit dem Vaterunser, Herr Pfarrer Schneider, erklären Sie uns doch nochmal kurz den Begriff Grundgebete.
Es gibt innerhalb der katholischen Kirche Gebete, die jeder können sollte, weil sie die Vermittlung unserer Glaubenswahrheiten beinhalten. Und sie legen eigentlich den Grund unseres Glaubens und vertiefen ihn.
Okay, das sind also Gebete, die jeder Christ können muss, können sollte und die auch in jeder Situation gesprochen bzw. gebetet werden sollen.
Ja, es sind auch Gebete, die man vom Schulunterricht, also vom Religionsunterricht, eigentlich ab der ersten Klasse schon lernt. In der ersten Klasse wird das Gegrüßet seist du Maria schon beigebracht und in der zweiten und am Ende der ersten das Vaterunser und in der dritten Klasse ganz sicher das Glaubensbekenntnis und die anderen Grundgebete, sodass die Zweitklässler dann schon immer stolz sagen können, das Vaterunser können wir schon.
Und sollte das nicht auch noch zu Hause vorbereitet werden? Sie haben jetzt gesagt, es wird in der Schule gebetet oder gelehrt. Die Grundgebete müssen doch eigentlich schon bekannt sein, von Kindesbeinen an, aus den Familien heraus.
Es soll in der christlichen Tradition, wo ja die Familie eigentlich der wichtigste Gottesdienstraum ist, bevor es in die Kirche geht und der Vater ja immer als der Pater Familias angesehen wird, also als der Haushaltsvorstand, der auch für das Gläubige und Religiöse zuständig ist innerhalb des Kreises der Familie, als Keimzelle des christlichen und des katholischen Glaubens, natürlich durch die Oma, die vielleicht mit den Kindern, den Enkelkindern abends noch den Rosenkranz betet, oder aber Vater und Mutter, die sich zusammensetzen beim Nachtgebet. Aber wir haben leider auch ganz viele Familien, wo die Familienstruktur nicht mehr so intakt ist, dass manchmal auch das Gebet wegfällt und nicht mehr den Stellungsrahmen hat, den es früher hatte in der Großfamilie. Es geht nicht darum, hier etwas zu romantisieren, aber es ist ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes und auch die Entwicklung des Menschen, dass er in einem Raum des Gebetes groß wird.
Und die Schule mit ihrem Erziehungsauftrag gibt ihr eigenes dazu. Sie lehrt die Grundgebete. Heute wollen wir uns mit dem Vaterunser beschäftigen, liebe Hörer. Herr Pfarrer Schneider, das Vaterunser, wie ist es aufgebaut?
Das Vaterunser besteht aus Bitten, die für den Menschen sind und Bitten, wo es um die Ehre Gottes geht. Also es ist in einer gewissen Zehnzahl, aber in dieser Zehnzahl ist wieder die Siebenzahl. Und die Siebenzahl steht für die Vollkommenheit. Die Siebenzahl ist in der Bibel die Vollkommenheit Gottes, die Vollzahl, so könnte man auch sagen. Wir erinnern uns an sieben fette Jahre und sieben dünne Jahre in der Josefsgeschichte oder 7 Tage in der Woche oder 7 Jahre, die man, oder 7 Tage, die man herumzog um Jericho, bis die Mauern fielen. Die 7-Zahl steht immer für die Zahl Gottes, so wie die 3-Zahl für die Dreifaltigkeit steht.
Die 3 Bitten für den Vater, es ist übrigens auch ganz interessant zu sehen, viel mehr Bitten für den Menschen und nur 3 für den Vater.
Ja, aber das bezieht sich natürlich auf die Dreifaltigkeit Gottes und in der 3-Zahl spiegelt sich die Dreifaltigkeit Gottes wieder. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da steckt ja schon einiges drin, wie wir Gott verehren sollen, dass wir wirklich ihn als unseren Herrn, als der unser Leben führen will und dass er, obwohl er im Himmel ist, auch die Macht auf der Erde hat und wir in Demut und Anbetung seinen Willen tun sollen. Und da ist für mich halt schon ganz wichtig auch dieses Dein Wille geschehe, wie wir es letztes Mal thematisiert haben, was ja beinhaltet, dass ich manchmal auch meinen eigenen Willen hinten anstellen muss, weil sein Wille ein anderer ist. Wir sagen dann oft, das ist ein Zufall, oder es ist ganz anders gekommen, als wir es eigentlich geplant haben. Aber wir dürfen auch das Heilshandeln Gottes in unserem Leben dahinter sehen, wenn etwas anders kommt, als wir es eigentlich geplant haben. Denn er will, dass sein Wille sich durchsetzt, aber nicht als Despot, sondern als einer, der das Beste, das als absolut Beste für den Menschen will, auch wenn der Mensch das nicht immer sofort als das Beste erkennt. Also es handelt sich jetzt zunächst mal um die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Um diese Bitten handelt es sich und wir werden noch sehen, dass die ganz existenziell sind. Wenn wir die erste Bitte uns anschauen, unser tägliches Brot gib uns heute, so fällt sofort auf, dass darin eben das Wort täglich steht und das Wort Brot. Und der Mensch, das wissen wir, der braucht Brot, um zu überleben. Und wenn man bedenkt, wie viele Aufgaben es gibt ja diese Computerspiele, die das thematisieren, die sogenannten Landwirtschaftssimulatoren, wo man deutlich sieht, wie viel Mühe es für den Landwirt macht, bevor das wirklich Brot geworden ist und wie viele Arbeiten da mit verbunden sind, damit das gemahlene Korn dann allmählich zu Brot wird, was man da alles tun muss, von Säen, Bewässern, von Düngen und dafür sorgen, dass keine Krankheit auf den Halm kommt, dass es rechtzeitig geerntet wird, damit es nicht verglüht in der Sonne und all diese Dinge, dass es dann weiterverarbeitet wird in der Mühle. Da sind ganz viele Schritte nötig, damit Brot wirklich Brot wird. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll, das Brot. Ich erinnere mich, dass meine Mutter, und ich weiß von vielen Familien, die das immer noch tun, wenn sie ein Brot, bevor sie es angeschnitten hat, das Brot umgedreht hat und mit dem Brotmesser ein Kreuz auf das Brot gezeichnet hat. Und uns Kindern immer gesagt hat, werft kein Brot weg, denn Brot ist heilig. Und wir können daran sehen, dass Jesus, als er die Jünger lehrt, wie sie beten sollen, das Wort Brot damit hineinnimmt, ein Zeichen, dass das ganz wichtig ist und dass selbst der Himmel weiß um die Bedeutung des Brotes. Natürlich spielt da auch die Eucharistie mit hinein, da kommen wir dann noch später dazu. Aber unser tägliches Brot gib uns heute heißt, dass Jesus möchte, dass wir ernährt werden. Zuerst mal ganz profan, dass keiner hungern muss. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Hunger, nämlich den Hunger nach Christus und der steckt damit hinein. Wir können also sagen, unser Brot, da gehört es dazu, dass der Vater, also Gottvater, der uns das Leben gibt, uns nicht auch die zum Leben notwendige Nahrung, alle angemessenen materiellen und geistigen Güter ebenfalls gibt. Wenn er uns das Leben gibt, dann gibt er uns auch die Möglichkeiten, dass wir das Leben erhalten können. Und da heißt es eben, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Forderung, das ist ein Wunsch, das ist eine Bitte dass jeder Mensch genug zu essen hat. Wir wissen, auf der Welt sieht es oft anders aus, besonders in den sogenannten Schwellenländern oder Dritte Weltländern, wobei wir heute mehr von der einen Welt sprechen. Und es gibt Menschen, die hungern, weil sie kein Brot haben. Und diese Tatsache offenbart den Sinn dieser Bitte. Der Hunger in der Welt ruft die Christen auf, dass sie zur Verantwortung genommen werden, gegenüber ihren Schwestern und Brüdern, und dass sie dadurch wirksam werden, dass sie ihr persönliches Verhalten und ihre Verbundenheit mit der ganzen Menschheit so ausdrücken. Darin steckt aber nicht nur das Brot, sondern da steckt auch die Arbeit, die am Brot notwendig ist. Dieses Bete und Arbeite des heiligen Benedikt, was er seinem Orden verordnet hat bis heute zu, da steckt auch ganz viel drin von diesem Brot. Man könnte auch sagen, betet so, als ob alles von Gott abhinge, und arbeitet, als ob alles von euch abhinge. Jesus möchte, der Vater und der Heilige Geist wollen schon, dass wir auch arbeiten an dem, was uns gegeben ist. Also wir sollten nicht nur die Hände in den Schoß legen und sagen, alles ist Gnade und es tut sich nichts. Nein, wir haben Teil an seinem Schöpfungsauftrag, Schöpfung mitzugestalten und in der Schöpfung mitzuwirken. Und das heißt auch, dass wir für die Menschen, die uns in der Schöpfung anvertraut sind, in denen wir zusammenleben, dass wir für sie sorgen und mit ihnen wirken. Das alles, das ist schon erstaunlich, steckt in diesem unser tägliches Brot gib uns heute. Und da steht auch nicht unser tägliches Brot gib uns demnächst mal oder schön, dass es uns gestern gegeben hast, sondern es kommt immer auf den je konkreten Tag an. So wie Jesus in der Bergpredigt auch sagt, der morgige Tag kann für sich selber sorgen. Also wir sollen den an Hunger leidenden Bruder und Schwester dann in den Blick nehmen, wenn es wirklich dran ist. Und das ist immer heute.
Mhm. Herr Pfarrer Schneider, ich möchte ganz gerne einhaken. Unser tägliches Brot gib uns heute. Könnte man auch sagen, unser tägliches Brot gib uns immer?
Ja, ich denke, dass das heute steht für alle Tage.
Mhm. Und Gott ist ja eigentlich ganz barmherzig. Er ist ja der gütige Vater. Warum muss man ihn denn jetzt extra noch darum bitten, dass er uns das Brot gibt?
Ja, wir haben ja bei ganz vielen Sakramenten auch immer, dass die Dinge ausgesprochen werden müssen. Gott braucht unser Aussprechen nicht, aber wir zeigen damit unsere Verehrung, unsere Anbetung und unsere Demut. So werden wir nicht zu den Machern, sondern sind die, die von Gott alles erwarten und von ihm empfangen. Der heilige Zyprian sagt dazu, denen, die nach dem Reiche und der Gerechtigkeit Gottes trachten, soll nach seiner Verheißung auch alles andere zuteil werden. Denn da alles Gott gehört, wird es dem, der Gott hat, an nichts fehlen, wenn er selbst es Gott gegenüber an nichts fehlen lässt. Ich glaube, er drückt hier sehr schön aus, der heilige Zyprian, dass wir von Gott alles erwarten dürfen, dass er aber auch unser Mittun, unser Mitbeten und unser Mitdenken und Mitsorgen für andere mit erwartet.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Grundgebete. Aus Oberwiesenacker ist uns Herr Pfarrer Schneider zugeschaltet. Herr Pfarrer Schneider, unser tägliches Brot gib uns heute. Was verstehen wir Christen unter täglich?
Ja, im zeitlichen Sinn verstanden ist uns allen klar, dass es eben der Tag ist, der dem anderen folgt und der Tag, der jetzt das Heute ist. Aber es ist nicht nur das Heute, sondern es geht auch darum, dieses täglich als ein unbedingtes Vertrauen zu würdigen. Täglich heißt ja, ich kann mich darauf verlassen, dass dieses Brot mir geschenkt wird. Und damit gehen wir natürlich in Richtung Eucharistie. Das heilige Brot, wo Jesus Christus selber da ist, wahrhaft und wirklich, wie die Katholiken sagen und wie sie es auch glauben, heißt dann eigentlich, das täglich, das wird auch bezeichnet als der Tag des Herrn. Das Wort täglich steht auch hier als der Tag des Herrn, und der Tag des Herrn ist der Tag des Festmahls im Reiche Gottes Und dieses Festmahl beinhaltet wieder die Eucharistie. So ist also der Besuch der Heiligen Messe, in dem wir die Heilige Eucharistie empfangen, eben dieses tägliche. Und darum ist es auch angemessen, die Eucharistie jeden Tag zu feiern. Die Eucharistie ist auch unser tägliches Brot und nicht nur das Brot, was wir für unseren Leib brauchen, sondern auch das Brot, was wir für die Seele brauchen, ist die Eucharistie und das beinhaltet alles dieses täglich. Denn Christus selber ist das Brot, das in die Jungfrau gesät, im Fleisch durchsäuert, im Leiden geknetet, im Ofen des Grabes gebacken, in der Kirche aufbewahrt und auf den Altären täglich geopfert wird. Dieses Brot teilt er Tag für Tag den Gläubigen aus als eine himmlische Nahrung, so hat es Petrus Chrysogolos einmal gesagt. Und ich denke, dieses täglich zeigt uns auch, dass wir durch dieses tägliche Brot das Leben bekommen, das wir nicht in uns haben im übertragenen Sinne. Das heißt, es ist die Kraft für den Alltag, es ist die Kraft für unser Leben und so sind wir nach dem Empfang ganz durchdrungen mit Christus und werden immer mehr zu Christus, wenn wir wirklich und wahrhaft daran glauben, dass er unsere Speise, unsere Stärke ist. Und so ist das Brot eben nicht nur das weltliche Brot, was wir auch notwendig brauchen. Die Eucharistie ist eingestiftet in diesen profanen Vorgang des Essens und Miteinandersein, aber bekommt eine höhere Bedeutung dadurch, dass es Jesus Christus selber ist, der sich uns hier schenkt. Und so ist dieses Gib uns täglich unser und gib uns unser tägliches Brot, kann man das nicht losgelöst von Christus sehen, der sich uns schenken will.
Und das heißt natürlich auch, wenn wir das Brot essen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, auch die heilige Eucharistie empfangen, dass wir von innen heraus mit Christus durchdrungen werden.
Ja, so wie im Magen sich die Speisen auflösen und in einzelne Fermente abgespalten werden, die jetzt dienen dazu, dass der Organismus am Leben bleibt, so soll auch der seelische Organismus in uns durch die himmlische Speise am Leben bleiben, ja praktisch an der Quelle bleiben, aus der wir heraus leben.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der nächste Abschnitt des Vaterunsers.
Ja, diese Bitte ist nicht zu trennen von der anderen Bitte. Also vergib uns unsere Schuld, da würden wir sagen und alle zustimmen, ja, das wollen wir. Natürlich, lieber Gott, vergib uns unsere Schuld, damit wir wieder rein sind und damit wir nichts mit uns herumtragen. Aber die nächste Bitte, die da als Teilbitte angefügt ist, die kratzt. Denn da sind wir in einer Bringschuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich ertappe mich oft selbst dabei, dass ich dann überlege, ja, habe ich denn jetzt wirklich all meinen Schuldigern, denen ich etwas schuldig bin oder wo ich Streit mit hatte oder wo ich nicht ihrer Meinung war oder wo ich vielleicht jemand verletzt habe mit Worten, ohne es zu wollen, habe ich denen allen vergeben? Und wir dürfen natürlich sehen, dass diese Vergebung von Jesus eingefordert ist. Einmal sagt Petrus, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7-mal, da haben wir wieder die Vollzahl Gottes. Und Jesus sagt dann, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Das heißt, die Vollzahl Gottes wird in der Quersumme, also 7 und 7, hingestellt als das mehr noch als die Vollzahl Gottes, was es ja eigentlich gar nicht geben kann, was aber eigentlich bedeutet, 77, so oft du kannst, immer sollst du eigentlich dem anderen vergeben. Und wir wissen alle, dass wir Menschen dem immer wieder zurückbleiben. Es gibt oft Streitigkeiten, es gibt oft Konflikte, die wirklich jahrzehntelang dauern und wo man es einfach nicht schafft, dem anderen zu vergeben. Aber warum fordert Jesus das so und warum hat er das mit hineingenommen? weil eben diese Schuld, die wir nicht vergeben, uns dann so besetzt hält, dass wir nichts anderes können, als ständig an diese Schuld denken und die Energie, um auf den anderen zuzugehen, dadurch völlig blockiert wird. Ja, und wir uns der Möglichkeit berauben, auf den anderen zuzugehen, weil wir ein vorgefasstes Meinungsbild haben. Man sagt bei uns in Aachen auch, weil man ihn in eine Schublade hineingesteckt hat, aus der er nicht mehr herauskommt, weil ich die Schublade nicht mehr öffne. Wenn ich das so tue, dann habe ich nicht vergeben. Natürlich gibt es viele Schwierigkeiten, warum ich nicht vergeben kann, weil die Schwere dessen, was ein anderer mir vielleicht angetan hat, so schwer in mir wirkt, dass es eine lange Zeit braucht, um wirklich vergeben zu können. Aber es ist die Bedingung, und das muss man so klar sagen, es ist die Bedingung, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, damit auch wir vergeben bekommen, damit wir dem anderen vergeben können. Die Problematik ist, wie damals schon in der Bibel, wo der Herr dem Schuldner die Schulden erlässt und der packt seinen Mitknecht, der ihm noch was schuldet, und wirkt ihn und schlägt ihn fast, damit er die Schuld herausgibt. Der hat nicht verstanden, was es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können also sagen, unsere Bitte richtet sich auf die Zukunft, aber unsere Antwort muss ihr vorausgegangen sein. In dem kühnen Vertrauen zu unserem Vater, den wir Abba, Vati, Papi nennen dürfen, haben wir angefangen zu beten. Und es ist eigentlich ein Appell an die Barmherzigkeit von uns, die wir durch die Barmherzigkeit Gottes eigentlich schon erfahren haben sollten, dann auch gegenüber dem anderen barmherzig zu sein. Wenn wir uns weigern, den Brüdern und Schwestern zu vergeben, die mit uns leben oder mit denen wir zu tun haben, die uns anvertraut sind, dann verschließt sich unser Herz und die Härte des Herzes wird undurchdringbar. Wir sprechen im Alten Testament auch von der Verstocktheit des Menschen. So für die barmherzige Liebe des Vaters. Also im Bekennen unserer Sünde und im Vergeben an den Nächsten öffnet sich unser Herz alleine für die Gnade. Das heißt, wir können sagen, wenn wir nicht unseren Schuldnern und Schuldigern vergeben, dann kann die Gnade Gottes nicht einfließen und so kann unsere Schuld dann auch nicht vergeben werden. Das ist kein Automatismus, aber es ist das Gesetz der Gnade Gottes und der Barmherzigkeit.
Und ganz stark kommt ja in diesem Ausdruck, diesem Satz zum Ausdruck, dass es um Nächstenliebe geht. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also nicht nachtragend zu sein, sondern wirklich auf den anderen zugehen und sagen, hör mal, es tut mir leid, was da geschehen ist.
Ja, wir haben ja immer eine doppelte Dimension, die sich ja besonders in der Buße und in der Beichte zeigt. Wir haben ja, wenn wir auf das Kreuz schauen, die Vertikale und die Horizontale, also die Senkrechte und die Waagerechte. Und die Waagerechte am Kreuz steht ja dafür, dass von Mensch zu Mensch eine Beziehung aufgebaut wird. Und die Horizontale, also die Senkrechte, die steht für die Verbindung von Mensch zu Gott. Und jeder, der ein Kreuz sieht oder in der Wohnstadt hat oder sonst in seiner Umgebung, Feldkreuze und etc., der sieht ja schon, was eigentlich gemeint ist. Und oftmals liegt der Korpus genau auf dem Schnittpunkt der Achsen des Kreuzes. Also der Korpus des dargestellten Christus liegt, der Kopf immer auf den Schnittpunkten des Kreuzes, auf der Schnittachse. Und das heißt eigentlich schon, wir können nur Vergebung erlangen, wenn wir dem anderen vergeben. Denn das wäre ja bei einem der Gebote überhaupt kein Problem. Wobei es auch Überwindung kostet, dass man sagt, du, es tut mir leid, ich habe da Mist gebaut und bitte entschuldige und das aus reinem Herzen. Aber bei Gott können wir das nicht. Da brauchen wir nämlich die Vergebung von ihm her. Er erwartet von uns die Umkehr und die Liebesreue, also dass wir wirklich von Herzen sagen können, es tut mir leid, das nicht einfach nur so dahin sagen. Und dann ist er bereit, in seiner barmherzigen Liebe uns zu vergeben. Und das alles können wir an dem Kreuz ablesen.
Kurs Null hier bei Radio Horeb. Es geht heute um die Grundgebete unseres Glaubens. Wir sprechen heute über das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr Pfarrer Schneider, ganz kurzen Rückblick. Das hat doch wirklich was mit Liebe zu tun.
Es ist die Liebe des dreifaltigen Gottes an die Menschen. Die Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit ist Ursprung und Maßstab der Echtheit jeder Beziehung. Die Vergebung ist also die Grundbedingung für die Versöhnung der Kinder Gottes mit ihrem Vater und den Menschen untereinander in Frieden zu leben.
Und jetzt geht es weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist der nächste Abschnitt des Vaterunsers. Ja, und führe uns nicht in Versuchung. Kann Gott jemand in Versuchung führen?
Da wurde ja schon viel drüber gerätselt und es hat sicher schon einige Deutungsversuche und Ansätze in der Theologie auch gegeben, auch im normalen Volk, dass man das nicht so ganz verstanden hat. Man hat gesagt, man dürfe diese Stelle nicht wörtlich verstehen, da Gott niemanden in Versuchung führen kann und gibt deshalb mögliche Umschreibungen mit auf den Weg, wie diese Worte Jesu am ehesten zu verstehen sind oder sein könnten. Dabei gibt es eine Alternative, wo man diese Worte Jesu sehr wohl wörtlich verstehen kann. Denn die größte Versuchung des Menschen ist es, vom Paradies angefangen, wie Gott zu sein zu wollen. Denken wir an die Schlange und Eva und Adam und der Apfel. Und die Schlange, die dann gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet Gut und Böse erkennen, da erkannten sie, so heißt es, dass es köstlich wäre, von dieser Frucht zu nehmen und die Folgen dann auch zu haben. Man kann aber diese Worte auch wörtlich verstehen. Seine Gottheit, also Gottes Gottheit, seine Größe, Herrschaft und Macht ist es, die bereits der Teufel, Satan, Luzifer, und auch uns seit der Ursünde immer wieder in Versuchung führt, dagegen zu rebellieren, weil wir uns selbst gern in dieser Position sehen würden. Schauen wir jetzt mal in unsere Gesellschaft, in die Menschheit, wo man immer wieder versucht, Gott zu spielen und wo es immer wieder auch daneben geht, weil wir selbst gern alles beherrschen wollen. Wir haben am Beispiel von Japan gesehen, dass wir gar nicht alles beherrschen können. Aber sind wir nicht ständig versucht, uns zu herrschen, über die Naturgewalten, über Raum und Zeit, über Leben und Tod zu machen? Und ist das nicht die Versuchung, die in uns allen drin ist und dass wir diese Versuchung ihr nicht nachgeben, so sein wollen wie Gott, sondern in Demut und Anbetung uns unter ihn stellen? Ist es nicht das Böse, die Rebellion, die Ursünde, die in uns immer wieder gegen diesen Gott wütet? Wenn man die Worte Jesu nämlich so versteht, dann braucht es eigentlich keine weiteren Deutungsversuche bzw. Umschreibungen. Die Versuchung alleine oder Anfechtungen, also da, wo etwas an mich herantritt, ist ja noch keine Sünde, sondern die Versuchung ist eigentlich der Tatbestand, dass da etwas an mich herantritt, was mich auf einen anderen Weg lenken oder locken will, der aber nicht unbedingt zum Guten führt. Aber der Versuchung nachgeben oder der Anfechtung nachgeben, das hieße in die Sünde, die mir der andere anbietet oder das Böse in mir anbietet, nachzugeben und einzuwilligen. Und es verlangt von uns, eine Versuchung, einer Versuchung widerstehen zu können, verlangt eine Entscheidung des Herzens. Nämlich eine Entscheidung für das Gute und gegen das Böse. Jesus selber sagt, dass niemand kann zwei Herren dienen. Damit ist das Gute und das Böse gemeint. Wenn das beides miteinander im Widerstreit liegt und ich versuche, dem Bösen nachzugeben, dann kann ich nicht mehr das Gute tun. Nur Gott kann aus dem Bösen wieder Gutes erwirken lassen, aber es ist nicht die Bestimmung des Menschen, das zu tun. Und Gott sagt selber auch, und es drückt es durch den Apostel Paulus aus im 1. Korintherbrief, es ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Aber dieser Ausweg heißt natürlich nicht, ich gebe jetzt einfach der Versuchung nach und dann habe ich wieder meine Ruhe. Weil dann habe ich bestimmt nicht meine Ruhe, denn dann bin ich so in Sünde gefallen und so habe ich dem nachgegeben, dass ich mich immer weiter von Gott entferne. Also das Ganze ist auch ein Kampf, das Gute zu bestehen und im Guten zu bleiben. Und diesem Kampf sind wir Menschen tagtäglich ausgesetzt.
Also heißt das auch, wenn wir um Versuchung sprechen, die Versuchung ist uns Menschen ja nahegebracht worden, aber wir müssen selber entscheiden, ob wir ihr widerstehen oder ob wir die Versuchung annehmen.
Wir kennen das doch alle, dass wir oft Gedanken in unserem Hirn haben, dass wir Gedanken haben, wo wir in der Situation sagen, das passt jetzt eigentlich gar nicht, ich will das gar nicht, diesen Gedanken, weg damit. Aber das sind oft eben Anfechtungen, Versuchungen, denen wir uns stellen müssen. Und zwar in dem Sinne, dass wir jetzt die Entscheidung für das Gute treffen und nicht dieser Versuchung nachgeben. Denn der Satan will ja, dass wir uns damit von Gott entfernen. Sein Wunsch ist ja, dass wir möglichst weit von Gott wegkommen, damit er uns in seine Fänge ziehen kann. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen und sagen, das war der Satan, das war nicht ich, sondern wir müssen uns auch schon darüber besinnen, dass in uns Kräfte schlummern, die jetzt nicht unbedingt zum Guten führen wollen und dass wir die bekämpfen, dass wir in Selbstbeherrschung damit umgehen müssen, weil wir sonst auf die falsche Bahn geraten. Und Gott gibt uns alle Hilfen dazu, seine Barmherzigkeit, seine heiligen Engel, unser Schutzengel, aber auch unseren Verstand und unser Wissen und auch das Hören auf unser Herz, das Gewissen, gibt uns die Möglichkeit, uns richtig zu entscheiden im Sinne Gottes. Aber die Versuchung selber ist eine schon auch von Gott zugelassene Prüfung, der wir uns immer wieder stellen müssen. Und meistens kommt sie dann, wenn wir es gar nicht brauchen können, und meistens kommt sie da, wo wir sowieso schon Schwachstellen, sei es körperlich, sei es selig und so weiter, haben. Und das ist das Einfallstor der Versuchung. Und da müssen wir ganz, ganz wachsam sein. So kann man auch sagen, wir brauchen einen Wächter, der drüber wacht. Und es ist die Versuchung, die nicht im Kampf bestanden wird, die ist so wichtig, dass wir da die Entscheidung und Unterscheidung der Geister auch treffen. Und zwar jetzt nicht der Schlossgespenster, sondern der Geister, die mich zum Guten führen und die mich eher davon abbringen. Die Unterscheidung der Geister, also zum Beispiel steht das in einem guten Kontext mit dem Evangelium, was ich jetzt vorhabe, ist es die Lehre der Kirche, ist es das, was Jesus auch getan hätte, bringt es mich von Jesus weg, vom Glauben weg oder führt es mich hin? Und noch viele weitere Kriterien können mir helfen, die Versuchung als solche zu erkennen. Und natürlich darf ich auch immer wieder zu meinem Schutzengel bitten, dass er bei Gott für mich eintritt, zum Schutz meiner Seele und zum Schutz von Versuchungen, damit ich ihnen nicht nachgebe. Der Heilige Geist fordert uns ja immer wieder ohne Unterlass zur Wachsamkeit. Jesus sagt immer wieder im Evangelium, seid wachsam, denn der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Also diese Versuchung, die ist in uns Menschen schon drin, durch das Paradies, durch die Vertreibung aus dem Paradies. Und wir müssen immer wieder tagtäglich auch dagegen ankämpfen. Und da soll und will der Herr uns auch bei helfen, dass wir diesen Kampf bestehen.
Bleiben wir mal einen Moment dabei. Was ist, wenn es wirklich passiert ist, wenn wir einer Versuchung im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leim gegangen sind?
Also wenn wir der Versuchung nachgegeben haben und in Sünde gefallen sind, dann werden wir durch unser Gewissen, denke ich, immer wieder auch erkennen können, wenn wir wirklich an Christus glauben, wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass er in seiner Barmherzigkeit uns das wieder wegnehmen kann und in echter Reue zu ihm kommen, zum Priester gehen und zur Beichte gehen und dort innerhalb der Beichte um Vergebung bitten, die durch den Priester zugesprochen wird. Ich sage das immer so, der Priester ist der Kanal, durch den die Gnade Gottes hineinführt. Und wir wissen, bei Kanälen so oben an der Küste, da gibt es immer so Schieber, die man auf- und zumachen kann, um das Wasser zu regulieren in den sogenannten Sielen, und das sind die Sieltore. Und so haben wir in uns auch ein Sieltor. Die Gnade Gottes steht schon bereit, um das hinwegzuschwemmen, was wir an Sünden getan haben. Allerdings den Schieber dafür öffnen, den müssen wir selber, aber es öffnet ihn eigentlich Gott selber. Aber wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, und das ist die Reue, die echte Reue und die Umkehr. Und es tut mir leid gegenüber Gott aus echter Herzensreue. Und dann wird der Schieber mit einem Ruck von Gott gezogen und uns wird vergeben werden. Das ist aber kein Automatismus. Wir wissen alle, wie schwer das ist und wie viel Überwindung das kostet, von sich selber zu sagen, dass wir gefehlt haben, dass wir nicht dem Willen Gottes entsprochen haben. Und da kann ich natürlich die 10 Gebote als Richtschnur nehmen, um das zu überprüfen. Ich kann die Bewertungen der Unterscheidung der Geister zur Hilfe nehmen. Ich kann Gewissenserforschung machen. Und so wird der Heilige Geist mir schon zeigen, der mich dann erleuchten möge, wo ich gefehlt habe. Eine gute Hilfe ist auch immer, zum eigenen Schutzengel zu beten, dass er mir die Quellen in der Seele öffnet, damit ich erkenne, was ich falsch gemacht habe.
Jetzt haben Sie uns schon ganz viele Tipps gegeben, und erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, Gott wendet sich uns zu und hilft uns heraus aus allem Übel.
Ja, die letzte Bitte im Vaterunser wird als Vaterunser-Bitte wird von Jesu Gebet getragen. Und da heißt es dann im Johannesevangelium auch, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Der Herr möchte, dass der Mensch im Guten ist und dass er vom Bösen, und der Böse ist natürlich hier nicht nur etwas Gedankliches, sondern bezeichnet auch personal den Satan, den Böse, der Engel, der sich Gott widersetzt und der alles versucht, um Gottes Reich, Gottes Plan mit Israel zu zerstören. Und damit, so könnte man es vielleicht ausdrücken, die Wiederkunft Jesu Christi verhindern will. Und der in der Welt eigentlich immer wieder der Nachäffer ist dessen, was Christus getan hat, und versucht, die Menschen damit auf ihre Seite zu ziehen. In dieser Bitte ist das Böse nicht eben etwas Gedankliches, sondern auch ganz personal. Der Teufel, Diabolos, stellt sich dem göttlichen Ratschluss, den Plänen Gottes entgegen und will seine Pläne durchsetzen, ja, das Christus gewirkte Heilswerk, seinen Heilsplan will er durchbrechen. Und ja, durchkreuzen wäre hier das falsche Wort, weil durchkreuzen heißt, Jesus setzt sein heiliges Kreuz unseren Plänen entgegen. Nein, er will es durchbrechen, er will es kaputt machen, was Gott für uns als Gutes schon vorgesehen hat. Und durch seine endgültige Niederlage, wie es in der Offenbarung heißt, wird die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit. Die letzte Bitte ist eben also auch eine eschatologische, also eine Bitte, die auf die Zukunft, die auf die Offenbarung, auf die Wiederherstellung der neuen Welt, auf das himmlische Jerusalem hinweist. Und er will das verhindern, dieses himmlische Jerusalem. Und Jesus hat diese Bitte mit hineingenommen, weil er es sein wird, der am Ende der Zeiten uns von allem Bösen erlösen wird. Und in der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich nimmt, wo er freiwillig ans Kreuz geht, das Opfer bringt, um uns zu erlösen, besiegt er den Herrscher der Welt. Allerdings ist dieser Herrscher der Welt immer noch unterwegs in der Welt und hat noch einen gewissen Spielraum, bevor, wie es dann wieder in der Offenbarung heißt, die Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber natürlich ist ein Kampf im Himmel entbrannt zwischen Gut und Böse, also zwischen Gott und Satan, zwischen Maria und Satan. Und die Folgen dieses Kampfes, den haben wir als Menschen, die wir alle von Gott kommen, natürlich auch in uns. Und wir sind mit hineingenommen in diesen Kampf. Und da brauchen wir nur auf die Welt zu schauen, dann sehen wir das. Wie viel Böses gibt es in der Welt und wie froh wären wir, wenn es es nicht gäbe? Das wäre jetzt so die profane Deutung des Ganzen. Aber es hängt mit der himmlischen Deutung auch zusammen. Denn der ist und der war und der kommt. Er ist der Herrscher über die ganze Schöpfung, heißt es in der Offenbarung. Und wenn er der Herrscher ist, dann will er diesen Kampf zwar, aber dieser Kampf wird zu seinen Gunsten ausgehen und wir dürfen da vertrauen. Und deswegen auch der Ruf am Ende dieses Evangeliums Maranatha, Herr, komm bald. All das steckt in dieser Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das Wort sondern zeigt ja, das wäre das Eigentliche, in welcher Umgebung der Christ leben sollte, nämlich im Himmel und nicht in der Hölle.
Beten will gelernt sein, Grundgebete des Glaubens, darum geht es hier in der Sendung Kurs Null. Aus Oberwiesenacker sprechen wir mit Pfarrer Schneider, er ist uns von dort aus zugeschaltet. Herr Pfarrer Schneider, fassen wir doch nochmal zusammen. Was sind Grundgebete?
Grundgebete sind die Gebete, die in uns gründen und die den Grund legen für unser Christentum und das, was Jesus uns mitgeteilt hat, was in der Familie von den Eltern uns überliefert wurde aus der Glaubenstradition heraus und die wir zusammen beten und die eigentlich immer wieder weitergegeben werden.
Und heute haben wir uns ganz besonders mit dem Vaterunser beschäftigt, mit den Bitten. Herr Pfarrer Schneider, was ist das Wichtige am Vaterunser?
Das Vaterunser nimmt eigentlich unseren ganzen Alltag, unsere Welt, aber auch den Himmel mit hinein. Und wenn wir es andächtig und ehrfürchtig beten, dann haben wir eigentlich die Verbindung vom Himmel und der Erde. Hier berühren sich Himmel und Erde, könnte man auch sagen. Und es hilft uns ja eigentlich auf all das zu schauen, was unser Leben ausmacht, im Vertrauen auf Gott.
Und worum geht es ganz genau im Vaterunser?
Es geht im Vaterunser darum, dass wir Vertrauen zu Gott haben, dass wir alles von ihm her erbitten, aber dass wir auch den Willen tun, den er von uns will. Oder anders gesagt, dass wir auch die Bitten, die Einzelbitten, die wir jetzt so angeguckt haben, auch erfüllen und wenn wir sie eben nicht erfüllen und immer wieder mal fallen, dass wir wieder reumütig zu Gott zurückkehren und um neue Kraft und Vergebung bitten.
Was ist denn die wichtigste Bitte im Vaterunser?
Ich denke, dass man das nicht sagen kann. Es gibt die wichtigste Bitte, denn jeder der Bitten ist gleich wichtig für uns. Denn sie behandelt verschiedene Facetten unseres Lebens, unserer Lebensabschnitte. Und nur das ganze Vaterunser ist wichtig. Ich würde jetzt mich nicht dazu versteigen, hier zu sagen, das ist die wichtigste Bitte. Aber natürlich ist die Anrede Vater unser im Himmel, damit ist ja schon verbunden, dass ich glaube, dass ich einen Vater im Himmel habe. Und die ganzen Bitten sind eigentlich durch Vertrauen auf seine Barmherzigkeit durchzogen.
Es ist aufgeteilt in Bitten für den Menschen und Bitten für den Vater. Bitten für den Menschen, Herr Pfarrer Schneider.
Ja, wir müssen natürlich die Bitten dann so nehmen, dass wir diese als einen Satz nehmen, dass dieses als Halbschritte gesehen werden. Also wenn wir anfangen mit gib uns unser tägliches Brot oder unser tägliches Brot gib uns heute, ist eine Bitte. Dann folgt vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist die dritte. Und dann führe uns nicht Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Also die menschliche und die göttliche Bitte ist miteinander oft verknüpft. Denn wenn ich schaue, dein Wille geschehe, so betrifft das nicht nur Gott, sondern ich muss dem auch zustimmen. Also die 7-Zahl des Vaterunsers zeigt uns hier sehr deutlich, dass wir in die Vollzahl Gottes mit hineingenommen werden, dass wir von Gott vorgesehen sind, seine Pläne zu verwirklichen und seine Pläne einzusetzen. An einer Stelle sagt er, ich habe nicht Pläne des Unheils für euch, sondern Pläne des Heils. Auch das kann das Vaterunser in uns durch das tägliche Beten vertiefen. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name, das heißt, dass wir wirklich ihn heiligen sollen, ihm die Ehre geben sollen, weil er uns ins Leben gerufen hat, weil er für uns sorgt, weil er uns liebt, und zwar ohne, dass wir zuerst geliebt haben müssen. Dein Reich komme. Wir wollen, dass Gottes Reich schon auf Erden beginnt, und wir wollen auch, dass sein Reich sich immer mehr verwirklicht. Dass das Reich des Himmels identisch wird mit dem Reich der Erde. Und so alles in der Harmonie Gottes, in der Vollkommenheit Gottes geschieht und lebt. Und dein Wille geschehe, das ist wahrscheinlich nicht die wichtigste, aber die schwierigste Bitte, weil wir da unseren Egoismus, unser Ich, was natürlich in allem sehr ausgeprägt ist, jeder Mensch, der lebt, hat ein Ich, und dieses Ich will sich oft in den Vordergrund drängen, und oftmals steht dieses Ich dem Du Gottes entgegen oder dem Du auf den Menschen entgegen. Dein Wille geschehe heißt, wir dürfen annehmen, dass er für uns das Beste hat. Oder wie es hier an meiner Pinnwand hängen haben, kann man es auch wieder so aussagen, wie es schon mal gesagt hat. Hilf mir, dass ich Ja sagen kann, auch zu dem, was meine Pläne durchkreuzt, meine Träume zunichte macht, meinem Tag, vielleicht sogar meinem Leben eine ganz andere Richtung gibt. Hilf mir, in allem Gottes Willen zu erkennen. Ich glaube, du, Herr, lebst in mir und wirkst durch mich. Schenke mir die Entschiedenheit und Kraft, dich in allen Dingen zu suchen und zu finden. Ich finde, das sagt genau aus, was heißt, dein Wille geschehe.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schneider, für die Zeit, die Sie aufgebracht haben. Liebe Hörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Dazu genügt ein Anruf unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Nochmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Und selbstverständlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse, www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Und jetzt zum Schluss, Herr Pfarrer Schneider, darf ich Sie noch um den Segen bitten?
Das werde ich gerne tun für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich möchte Sie bitten und Ihnen wünschen, dass Sie das Vaterunser so beten, dass Sie spüren, dass es mit Ihrem Leben zu tun hat und dass es wirklich ein Grundgebet ist. Dazu stärke und behüte und segne Sie, besonders auch die Kranken, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Andreas Martin.